Für die, die letzten Sonntag hier waren, ihr habt was verpasst, denn wir waren nicht da, oder ein Großteil zumindest. Wir waren auf der Gemeindefreizeit und wir haben uns dort auf der Gemeindefreizeit mit dem Jakobusbrief ein wenig auseinandergesetzt. Und in der vergangenen Woche auf der Freizeit, sowohl in der Woche, habe ich schon einige sehr positive Resonanz bekommen, dass es eine schöne Freizeit war, eine Freizeit, wo wir gemeinsam das Wort Gottes gelesen haben und gemeinsam hineingeschaut. Hineingeschaut, was sagt Gott durch sein Wort zu uns? Und ich hörte so am Rande Kommentare, wo sie sagten, ja, es war mal was anderes und schön, gemeinsam das Wort zu lesen, als statt sich von einem Redner berieseln zu lassen und vielleicht nach einer Viertelstunde abzuschalten und dann nur was gehört zu haben. Hier durften wir selber lesen, hier durften wir selber uns Gedanken machen und uns fragen, was sagt das Wort zu uns? Und wir wollen uns in den nächsten Wochen uns mit dem Jakobusbrief befassen und einige Predigten über Jakobus hören. Aber ich möchte euch Mut machen, dass wir nicht nur hier am Sonntag etwas hören, sondern dass wir uns mit dem Jakobusbrief in den kommenden Tagen, Wochen, es wird bis zum Advent gehen, dass wir uns etwas intensiver damit auseinandersetzen. Es wäre schön, wenn jeder von uns die Bibel in der Hand nimmt in den kommenden Wochen und mehrfach den Jakobusbrief durchliest. Er hat nur 5 Kapitel. Ihr könnt es in einer Woche schaffen, wenn er jeden Tag ein Kapitel durchliest. Und für die, die es schwer haben mit Lesen, es gibt auch eine App, wo man sich das anhören kann. Und ich habe es in den letzten Wochen getan und ich muss sagen, ich habe mehr als 10-mal den Jakobusbrief mir angehört. Um einfach das Wort Gottes zu hören und versuchen zu lauschen, was möchte Gott mir durch sein Wort sagen? Ich habe es nicht nur gehört, sondern ich habe es mir auch zur Aufgabe gemacht und ich habe versucht auch zu lesen. Das heißt, ich habe es auch mehrfach durchgelesen, den Brief, und ich war erstaunt, dass ich auf Dinge gekommen bin, auf die ich vorher nicht so wahrgenommen habe. Und ich möchte mit euch den Jakobusbrief, den ersten Kapitel, die ersten 18 Verse lesen. Und für die, die keine Bibel dabei habt, ihr dürft mitlesen. Und da heißt es in den ersten Versen, im Jakobusbrief, Kapitel 1. Dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, den Herrn. Er ist geschrieben an die Gemeinde, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Ich grüße euch. Liebe Brüder, wenn ich in schwierigen Situationen euren Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Wer wenig hat und wenig gilt, soll sich freuen, weil er bei Gott viel gilt. Und wer viel hat und angesehen ist, soll demütig und bescheiden sein, denn auch er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Die Sonne geht auf und lässt mit ihrer Hitze das Gras verdorren. Die Blume verwelkt und ihre Schönheit schwindet. Genau so wird der Reiche mit seinem ganzen Besitz vergehen. Gott segnet diejenigen, der die Prüfung des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er dann ewiges Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Wer der Versuchung erliegt, soll niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Wer seine Begierden nachgibt, sündigt, und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Macht euch also nichts vor, liebe Brüder. Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seine Kinder geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht, seine neue Schöpfung. Soweit der Text. Der Schreiber des Jakobusbriefes ist Jakobus, der Halbbruder Jesu. Und er ist nicht zu verwechseln mit Jakobus, den Aposteln. Und er schrieb diesen Brief an die Gemeinden in Kleinasien, die zerstreut waren. Denn nach Stephanus, den Märtyrer in Apostelgeschichte, lesen wir, er wurde gesteinigt und die Christen wurden verfolgt. In das ganze römische Reich damals, zerstreut einfach. In Jerusalem brach eine Verfolgung aus und somit haben sich Familien oder Freunde zusammengetan und sind geflohen in eine nächste Stadt oder größere Ortschaft oder auch bis über die Grenzen hinaus, damalige Judäa oder Israel. Und im Römischen Reich durften sie sich halbwegs sicher fühlen. Und an diese schreibt der Jakobus und versucht sie zu ermutigen, im Glauben auszuharren. Und daher die Überschrift Glaube und Ausdauer. Und das ist auch, was wir in unserer heutigen Zeit brauchen. Wir brauchen in unserem Glauben Ausdauer. Ausdauer, dass wir nicht nur vom Wind mitgenommen werden oder von einer Idee oder von einer Inspiration und dann Begeisterung zeigen für 3 Tage und danach wieder auf dem Boden landen und wieder völlig entmutigt sind. Und um diese Ausdauer im Glauben und Korrektur, Ermutigung ging es Jakobus, als er diesen Brief verfasste. Es war eine Zeit, die schwierig war, denn sie, die Christen, mussten einiges über sich ergehen lassen. Und im Vers 2 sagt Jakobus, nicht falls ihr in schwierigen Situationen kommen oder in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, sondern wenn das geschieht. Es geschieht. Es ist nicht, wenn es eventuell irgendwann mal passieren wird, sondern er sagt, wir werden es erleben. Du und ich, wir werden erleben, dass wir im Glauben schwierige Situationen durchgehen werden. Und da heißt es, festzuhalten, im Glauben festzuhalten. Er geht davon aus, dass wir Schwierigkeiten erleben werden und dass es möglich ist, mit solchen Herausforderungen oder aus diesen Herausforderungen zu profitieren und dadurch sogar was zu gewinnen oder Gewinn zu erzielen. Entscheidend dabei ist, dass wir nicht einfach nur vortäuschen, glücklich zu sein. Hey, mir geht's gut. Alles perfekt. Der Glaube, alles ist gut, sondern dass wir uns der Realität des Alltags stellen. und auch im Glauben. Natürlich werden wir gute Zeiten haben, aber es werden auch andere Zeiten kommen, wo Durchhaltevermögen und Ausdauer gefragt ist. Christen müssen auf Anfechtung gefasst sein. Kummer und Enttäuschung, Versuchung im Glauben werden passieren. Sie werden uns erfassen. Und manchmal gerade dann, wenn wir am wenigsten damit rechnen. Sie werden uns versuchen, den Glauben zu rauben. Die Verlockungen oder von aller Art möchten uns einfach vom Glauben wegziehen. Jakobus sagt, die Anfechtung soll uns nicht besiegen, sondern wir sollen sie besiegen. Christen sind mit Sportlern zu vergleichen. Christen sollen wie Sportler sein, die umso erfreut sind, je mehr ihr Trainer ihn zumutet oder sagt, komm, lauf noch ein paar Meter, lauf noch ein paar Kilometer. Ich muss zugeben, ich bin nicht trainiert, was dem Laufen betrifft, habe da wenig Ausdauer. Und in den nächsten 2 Wochen, glaube ich, in 2 Wochen wird wieder der Brückenlauf gelaufen. Ich glaube, vor letzter Woche wurde der Marathon Halbmarathon in Altötting gelaufen, oder? Genau. Und manche, die das ganze Jahr trainieren oder zumindest eine Zeit trainieren, die können den Lauf schnell aufnehmen und sie laufen dahin und es kommt so vor, als ob sie noch erfrischt sind. Wenn ich den laufen sollte, ich würde den vielleicht schaffen. Ja? Bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest den Brückenlauf bin ich schon mal gelaufen, indem ich vorher nur 2-mal um den Wörsee gelaufen bin. Und es war unter eine Stunde 9,6 Kilometer. Ja? Aber anschließend tat mir jedes Gelenk weh. Ich war erschöpft. Ich war kaputt. Das heißt, für eine kurze Zeit kann ich genug Energie aufbringen, um es zu schaffen vielleicht, aber was langfristig angeht, versage ich, weil ich nicht trainiert bin, weil ich keine Ausdauer habe, weil ich einfach nicht geübt habe. Und so geht es uns auch im Glauben. Wenn wir nicht mit dem Wort Gottes vertraut sind, wenn wir uns im Wort Gottes nicht auskennen, wenn unsere Beziehung zu Gott nicht täglich gestärkt wird, werden wir im Glauben schnell aufgeben. Und Jakobus sagt, nein, liebe Brüder, macht euch nichts vor. Die Versuchungen oder die schweren Zeiten, die werden kommen. Und da kommt es darauf an, dass wir im Glauben trainiert sind, dass wir im Glauben gefestigt sind. Da können wir Charakterstärke zeigen, dass wir auch unter Druck erprobt sind. Solange alles gut läuft, ist es leicht, freundlich anderen zu sein. Aber wenn es mal schwer wird, können wir dann auch freundlich sein? Wenn wir plötzlich in Enge getrieben werden, wenn uns die Dinge des Alltags einfach die Luft zum Atmen nehmen, können wir da noch freundlich sein? Statt uns vor allem Schmerzen zu bewahren, möchte Gott, dass wir reifen und integer werden. Statt über unsere Probleme zu jammern, sollten wir sie als Chancen für unser Wachstum begreifen. Denn Gott hat zugesagt, er wird bei uns sein. Wir dürfen ihm um eine Lösung bitten. In schwierigen Situationen und Geduld haben. Denn gerade in diesen Zeiten, wo es schwierig ist, verlangt es von uns etwas Geduld ab. Nicht sofort aufzugeben, mittendrin stehen zu bleiben und sagen, ich kann nicht weiter, sondern festzuhalten, dran zu bleiben, nicht davonzulaufen und zu meinen, ja, wenn dann das andere passiert wäre, dann könnte ich oder dann hätte ich die Kraft, sondern dran zu bleiben. Und Jakobus bleibt da nicht stehen, sondern sagt, wenn jemand um Weisheit mangelt, darf er drum bitten. Bitten im Alltag um Weisheit. Wer von euch hat schon mal um Weisheit gefleht? Doch einige. Heißt das, ihr seid schon mal in Bedrängnis gekommen? Heißt das, ihr seid in eine Situation gekommen, wo ihr nicht mehr wusstet, wohin? Und plötzlich habt ihr nach dem Strohhalm gefasst und gesagt, Herr, schenk mir Weisheit, damit ich erkennen kann, ob diese Entscheidung oder diese Entscheidung. Ich denke, es ist wichtig, dass wir Gott um Weisheit bitten. Und er sagt, Weisheit meint nicht nur Wissen, sondern die Fähigkeit, unter schwierigen Umständen weise Entscheidungen zu treffen. Und wenn immer wir an Weisheit mangeln, können wir zu Gott kommen und ihm drum bitten. Wir brauchen nicht in dieser Verzweiflung stecken bleiben. Wir brauchen nicht in dieser Dunkelheit oder in diesem Gefangensein stecken bleiben, sondern wir dürfen bitten, unser Mund auftun und sagen, Herr, schenk du mir die Kraft. Schenk du mir die Weisheit. Schenk du mir die Erkenntnis, zu unterscheiden, was jetzt richtig und falsch ist. Aber auch dein Willen zu tun. Und darum bittet Jakobus die Christen und weist sie darauf hin und sagt, hey, ihr werdet vielleicht noch Schlimmeres erleben, aber gebt nicht auf, sondern bittet Gott, damit ihr seinen Willen erkennen könnt, sein Wort beherzigt, ihm um Rat bitten und dann auch nicht nur es erkennen, sondern auch zu befolgen. Denn Jakobus ist ein sehr praktischer Brief. Jakobus sagt, nicht nur das, was wir wissen, was wir vielleicht glauben. Denn in Jakobus heißt es auch, die Dämonen glauben auch, dass es einen Gott gibt. Nur sie beten ihn nicht an. Nur, dass wir wissen, dass es einen Gott gibt oder nur zu glauben, dass es Gott gibt oder zu glauben an ein paar Dinge, das bewirkt noch nichts. Jakobus sagt, Glaube erfordert auch ein Lebenswandeln oder Taten, das zu tun. Und da sind wir gefragt. Jeder Einzelne ist von uns gefragt, nicht nur einen schönen Glauben sich zu formen, sondern auch danach zu leben. Wir müssen unsere Einstellung da vielleicht etwas korrigieren. Gott erhört nicht jeden gedanklosen und selbstsüchtigen Wunsch. Wir müssen die Zuversicht haben, dass Gott unsere Wünsche mit seiner Absichten abstimmen wird. Er wird uns nicht alles erfüllen. Und hier ist oft unser Problem. Gott weiß besser. Oder er weiß, was besser ist für uns. Aber wir sagen, nein, ich selbst weiß, was besser ist für mich. Und so ziehen wir los und gehen unseren Weg. Und dann plötzlich passiert es, wie Jakobus sagt, bekommen wir Zweifel. Und dann sind wir hin und her gerissen. Wie die Welle, die zum Ufer geht und wieder zurück, zum Ufer geht und wieder zurück. Und so geht es uns auch oft, wo wir Entscheidungen treffen und dann kommen die Zweifel und der Satan flüstert sie uns hinein und sagt, na, war das wirklich richtig? Hast du da eine gute Entscheidung gemacht? War das wirklich so? Und schon sind wir irritiert. Zweifler kommen im Leben nicht weiter, sagt Jakobus, sondern nur der, der entschlossen den Weg geht, der auf Jesus, auf Gott baut, der macht Fortschritte. Es kommt so vor einem, dass in diesem Text ganz viele Themen angeschnitten werden. Und dem ist auch so. In kleinen Abschnitt werden eine Reihe von Themen aneinander gegliedert und Jakobus versucht kurz sie anzuschneiden. Und wo er es gesagt hat, wirft dann den Blick plötzlich auf die Armen. Das Christentum vermittelt den Armen ein neues Selbstbewusstsein. Vor allem in den Versen 9 bis 12. Vielleicht werfen wir sie nochmal an die Wand. Da könnt ihr nochmal nachlesen. Christen, die in dieser Welt keine hohe Position einnehmen, sagt Jakobus, sollen sich freuen, weil sie in Gottes Augen groß sind. Solche Leute werden oft übersehen. Auch, ich würde mal versuchen zu behaupten, auch in unserer Gemeinde. Aber Gott übersieht sie nicht. Die Armen sollen sich freuen, dass Reichtümer Gott nichts bedeuten. Denn sonst würde ihr Leben als unwürdig betrachtet werden. Die Reichen sollten froh sein, dass bei Gott Geld nichts bedeutet. Wahren Reichtum finden wir, indem wir unser geistliches Leben entwickeln, nicht indem wir unseren finanziellen Besitz erweitern. Gott interessiert sich für das, was bleibt, und das ist unsere Seele. Das, was bleibt in Ewigkeit, was Ewigkeitswert hat, was Ewigkeitsbestand hat. Und Jakobus macht hier einen Vergleich mit dem Reichtum. Wie die Blume. Sie verwelkt, sie verschwindet, die Hitze kommt, die Sonne scheint und es ist weg. Und so kann uns auch der Besitz verschwinden. Deshalb sagt er, passt auf. Passt auf, dass ihr nicht, im heutigen würde man sagen, auf das falsche Pferd setzt, sondern euch auf das konzentriert, was gut, was ermutigend ist, was aufbauend ist, was von Dauer ist. Wenn Gott Wohlstand, Macht und Status nichts bedeuten, warum betrachten wir sie dann als so wichtig? Und warum messen wir Menschen, die sie besitzen, so hohen Bedeutung bei? Warum ist das so? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was für Freunde ihr habt? Und vielleicht schon mal erwischt, naja, der hat ja viel, der hat ja einen guten Job, der ist ja reich, vielleicht sollte ich mich mit ihm gut stellen. Ich weiß es nicht. Was wir in unserem Herzen haben, darauf kommt es an und nicht auf unser Bankkonto. Das zählt für Gott und hat ewigen Bestand. Und dann spricht er auch wiederum von einem Lohn, dass die, die ausharren, die, die im Glauben erprobt werden, die, die bis ans Ende durchhalten, sie werden die Krone erhalten, den Siegeskranz. Und so ist es bei Läufern. Die, die viel trainiert haben, die, die ans Ziel kommen, die, die durchhalten, die den Sieg erhalten, die werden belohnt. Mit dem ersten Platz, mit dem zweiten, mit dem dritten oder auch nur für sich, dass sie sich geschafft haben. Auch wenn sie 105 waren, Nummer 105. Aber sie haben es geschafft. Und darauf sollten wir schauen, dass wir die Krone des Lebens, den Siegeskranz erhalten. Wer zum Kreis der Sieger Gottes gehören will, kann dieses Ziel erreichen, indem er Gott liebt und ihm auch unter Druck treu bleibt und nicht dann davonläuft. Und so verbindet oder verknüpft Jakobus hier wiederum zu ein anderes Thema. Und er sagt, wir sind so schnell dabei, Gott die Schuld zu geben. Wenn es nicht klappt in den Versen 13 bis 15, wenn Versuchungen kommen, versuchen wir es schnell irgendjemand die Schuld zu geben. Und sie werden kommen, aber sie kommen nicht von Gott. Eine Versuchung beginnt mit einem bösen Gedanken und wird zur Sünde. Wenn wir uns weiter mit ihr beschäftigen und sie schließlich in der Tat umsetzen, so geschieht die Sünde. Denn Begierde ist der Anfang aller Sünde. Wie ein Schneeball, der einen Berg hinabrollt und zur Lawine wird, so wächst die zerstörerische Kraft der Sünde. Je weiter wir ihr freien Lauf lassen, umso tiefer fallen wir. Eine Versuchung sollte gestoppt werden deshalb, bevor wir zu stark von den Begierden gefasst werden oder gefangen genommen werden. Menschen, die für Gott leben, wundern sich oft, warum sie noch Versuchungen erleben. Und sie fragen sich, warum versucht Gott mich? Versucht Gott dich? Was sagt Jakobus? Gott versucht nicht. Gott prüft uns Menschen zwar, aber er versucht sie nie, indem er sie zur Sünde verführt. Er lässt allerdings zu, dass Satan Menschen versucht, wie er oder um den Glauben zu läutern. Aber er möchte uns helfen, Jesus oder Gott, dass wir ihm vertrauen und auf ihn schauen. Wir können der Versuchung zur Sünde oder Sündigen widerstehen, indem wir bei Gott um Kraft suchen, um Entscheidung, um auf sein Wort zu hören. Es ist interessant, dass Jakobus hier mehrere Themen anschneidet. Und dann sagt er, wie typisch ist es? Und Jakobus verurteilt diesen Standpunkt, indem er sagt, wir können Herz, Verstand, Auge, Füße und Lippen benutzen, um unsere Begierde und Nahrung zu verschaffen und weiter zu sündigen. Wer seine Begierde keinen Einhalt gebietet, wird eines Tages zwangsläufig erleben, dass aus den Begierden Taten hervorgehen. Die Lust im Herzen gebiert schließlich aktive Sünde. Ich habe mir mal gefragt, was ist es, was mich zur Sünde verleitet? Das sind Menschen manchmal, weil ich mich im falschen Umfeld bewege. Weil wenn jeder ein Handy hat, dann muss es ein Handy ganz besonderes sein, weil nur wenn du das hast, seht ihr, nur dann bist du was. Und so kommt der Gedanke schnell, aha, wenn ich dieses Handy habe oder diese Marke von Handy habe, dann bin ich angesehen. Da bin ich was wert. Und dieser Gedanke nimmt Raum in einem und fängt langsam Platz einzunehmen. Und aus diesem Gedanke wird dann eine Begierde. Ich muss es haben. Wenn ich es nicht habe, dann werde ich bei den anderen nicht als angesehen. Da bin ich nicht willkommen. Und so können wir das mit dem Handy machen, wir können das aber auch mit dem Auto machen, wir können das mit allem anderen auch machen. Und wenn wir uns einflüstern lassen, dir muss es immer gut gehen, und wenn es dir nicht gut geht, dann ist etwas falsch mit dir, dann werden wir diesen Gedanke glauben und diese Begierde wird in uns Platz nehmen und wird uns dazu treiben, dass wir Dinge tun, die wir sonst nicht tun würden, denn ich muss sie ja tun, damit ich mich gut fühle. Und Jakobus sagt, nein. gebt nicht der Begierden nach. Lasst euch nicht drauf ein. Und wenn es so ist, dann sagt er weiter in Jakobus 5, bekennt und bittet um Vergebung. Und wisst ihr, was wir machen? Wir sagen dann oft, der war's. Es ist die Schuld des anderen. Es sind die Leute um mich herum, die mich eingeflüstert haben und mir gesagt haben, dass ich unbedingt das eine Handy haben muss. Ich konnte nichts anders. Ich musste es einfach haben. Oder wir sagen, alle tun's, denn alle in meinem Freundeskreis haben's. Oder wir sagen, es war einfach ein Fehler. Aber nobody is perfect. Und geben uns damit ab. Oder der Teufel hat mich dazu gebracht, also es ist nicht meine Schuld, dass ich nachgegeben habe und dafür einen Kredit aufgenommen habe, damit ich mir das Handy leisten kann oder mich verschuldet habe, denn ich hätte es ja nicht gemacht, aber es ist die Schuld des Teufels. Ich wurde dazu gezwungen, in meine Gedanken, in meine Begierde. Oder ich wusste nicht, dass es falsch war. Aber jetzt stecke ich drin, ist auch schon egal. Mache ich einfach weiter. Kennt ihr diese Gedanken, diese Rechtfertigung im Alter? Und dann kommt der Höhepunkt und dann heißt es, Gott versucht mich. Er ist schuld, dass ich so bin. Und ich höre den Gedanke ganz oft, er hat mich so gemacht, ich kann nichts dafür. Wenn er mich anders haben wollte, würde er hätte mich anders gemacht. Ganz einfach. Also, am Ende ist Gott schuld. Nur ich nicht. Und so versuchen wir, eine Entschuldigung nach der anderen aufzureihen, die wir gerade parat liegen haben und sagen und zu rechtfertigen, dass es okay ist. Jakobus möchte in diesem Abschnitt des Briefes mit Nachdrücklichkeit darauf hinweisen, auf die persönliche Verantwortung des Menschen für seine Sünde. Kein Mensch ist frei von Begierden. Und irgendwelchen falschen Dingen locken jeden Menschen an. Und das werden unterschiedliche Dinge sein. Und Satan hat 1000 von Jahren Erfahrung und er weiß, wo er dir mit einem Wort, mit einer Sache in Versuchung bringen kann. Und jeder von uns wird anders sein. Wir können auf der einen Seite vielleicht sagen, schaut euch an, wie super ich das regle, wie super ich das handle, wie super ich damit klarkomme. Aber auf der anderen Seite werden wir Fehler machen. Wer Entschuldigung vorschiebt, versucht die Schuld von sich auf irgendjemand oder irgendetwas anders abzuwälzen. Ein Christ dagegen übernimmt die Verantwortung für begangenes Unrecht, bekennt es und bittet Gott um Vergebung. Und dazu macht uns das Wort Gottes Mut. Die Bibel vergleicht Gutes oft mit Licht und Böses mit Finsternis. Wenn wir oder wenn ich die Begierde Raum gebe oder der Lust, dann wird sie mich verleiten und gefangen nehmen. Und Jakobus weist darauf hin, dass Gott ein gnädiger und liebevoller Gott ist, der uns vergibt, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir bekennen und um Vergebung bitten. Das Wort der Wahrheit ist das Evangelium, das Gott uns geschenkt hat, damit wir zum neuen Leben geboren werden. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Wenn wir Buße tun, vergibt er uns und schenkt uns Frieden, Erleichterung und wieder Freude im Leben. Er nimmt uns das Schuldgefühl weg. Und das Schuldgefühl darf weichen und wir dürfen wieder fröhlich sein. Gottes Ziel ist, unser Leben durch die Wahrheit des Evangeliums zu erneuern, sodass wir erkennen, wir gehören zu ihm. Und nicht nur erkennen, sondern auch danach leben. Das Kreuz ist das beste Beweis, dass Gott uns unendlich liebt und uns formen will, in der Nachfolge ein Jünger Jesu zu sein. Jemand, der seinen Willen tut. Jemand, der nach seinen Geboten lebt. Jakobus spricht uns Mut zu. Er sagt, dass Glauben oder Christsein nicht einfach ist. Er spricht in die Realität hinein und er sagt einfach, lasst euch nicht blenden von irgendeiner anderen falschen Lehre, sondern haltet durch. Es wird von uns nur eins verlangt in der Nachfolge. Und dieses eins ist alles. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir nicht jetzt Kopf gesenkt nach Hause gehen, sondern wenn ein Fehler passiert, und die werden passieren, wenn wir in Versuchungen kommen, und wir werden Versuchungen erleben, zum Kreuz zu gehen, es Gott hinzulegen und um Vergebung zu bitten, wenn wir Fehler machen, und wir dürfen gewiss sein, er schenkt uns eine zweite Chance. Er wird uns Frieden schenken und Erleichterung und wieder Freude im Leben. Möge Gott uns segnen. Amen.